Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Ich möchte heute über Medusa sprechen, also auf Deutsch Qualle oder eben das mythologische Monster, die Medusa, diese Gorgone mit dem Schlangenkopf, die Leute zu Stein werden lässt. Und das ist eben ein unabhängiges russisches Online-Magazin, das im Exil in Riga in Lettland gemacht wird.
Das klingt erstmal nicht so charmant als Name für ein Medium. Warum hast du gerade Medusa ausgewählt?
Ja, also weil die Geschichte von Medusa mehrere Punkte zeigt, die wichtig sind, um zu verstehen, wie das Internet und Technik unabhängigen Journalismus über Russland ermöglichen, aber auch unter was für schwierigen Bedingungen dieser Journalismus entsteht. Denn Medusa ist kurz vor dem finanziellen Ruin und das Einzige, was die Redaktion eben noch vor dem Aus bewahrt, ist ein Online-Crowdfunding.
Schwere Kost. Aber lass uns mal ganz vorne anfangen. Was ist eigentlich dieses Medusa? Du hast schon gesagt, es handelt sich um ein unabhängiges Online-Medium.
Ja, genau. Also Medusa berichtet über Russland und zwar auf Russisch und auch auf Englisch. Für mich ist es vor allem ein Begriff durch den ziemlich guten englischsprachigen Podcast, den Medusa macht, The Naked Pravda. Aber um ein besseres Gefühl für die Bedeutung von Medusa in Russland zu bekommen, habe ich mit einer Expertin für unabhängige russische Medien gesprochen, mit Tamina Kutscher. Sie ist Chefredakteurin von decoder.org. Das ist so eine deutsche Plattform, die russischen Journalismus übersetzt und auch selbst über Russland berichtet. Und ich habe also Tamina Kutscher gefragt, wie sie Medusa einschätzt.
Also die haben sowohl Investigativreportagen, die haben auch so Infokärtchen, die bringen Internet-Memes und so weiter und haben auch richtig, richtig gute, renommierte Journalisten im Team. So haben die es geschafft, ja wirklich große Popularität zu bekommen und sehr beliebt zu werden, also eben vor allem auch bei einem jüngeren Publikum.
Über 7,5 Millionen Leser im Monat erreicht Medusa laut eigenen Angaben. Und wenn man im Moment auf die Seite schaut, da sind da vor allem Berichte über den Krieg in der Ukraine, also auch Reportagen von vor Ort über die Lage der Menschen in Städten wie Chernihiw und ja Insiderberichte auch aus dem Kreml.
Also junger, kritischer, investigativer Online-Journalismus. Ich glaube, wenn ich mir das so überlege, vor dem Krieg in der Ukraine hätte ich jetzt vielleicht gesagt, das klingt wie ein Medium, das es auch hier geben könnte, oder?
Mhm. Ja, ganz genau so hat das auch auf mich gewirkt. Ich fand mich auf der Startseite auch sofort zurecht. Und das ist auch gar nicht so überraschend, hat mir Tamina Kutscher erzählt. Es ist nämlich das wohl westlichste russische Medium, weil es auch viele Textarten, viele Konventionen aus USA und Europa übernimmt.
Okay, aber ja, es verwundert mich so ein bisschen, also viele Textarten, Konventionen, ist das was Unübliches für russische Medien?
Ja, doch, durchaus. Und das wird noch sehr, sehr wichtig für Medusa werden. Und um zu verstehen, aber warum sich die Redaktion so sehr am Westen orientiert, dazu müssen wir die Geschichte dieses Magazins verstehen. Und diese Geschichte, die fängt an in einer Redaktion, nämlich 2014 beim Online-Magazin Lenta in Moskau. Damals wurde nämlich die Chefredakteurin Galina Timchenko, die wurde gefeuert, um sie durch einen regierungsfreundlichen Nachfolger zu ersetzen. Und in der Redaktion, da regte sich daraufhin Protest.
No. We're not gonna work with this guy.
Nein, wir arbeiten nicht mit diesem Kerl. Ohne Galina machen wir nicht weiter. Das war ein unglaublicher Moment für journalistische Solidarität. Der ganze Newsroom hat sich geweigert, mit ihm zu arbeiten. Und dann wurden wir alle gefeuert.
Das ist Ivan Kolpakov, das ist der aktuelle Chefredakteur von Medusa. 2014 war er der Stellvertreter von Galina Timchenko bei Lenta und er hat mir dann eben auch die Geschichte von Medusa erzählt.
Okay, das heißt, es gibt diese mächtige Solidarität da in diesem Newsroom, aber alle verlieren auch ihre Jobs. Würdest du sagen, das war quasi eine Art Katalysator, der dazu geführt hat, dass Medusa am Ende gegründet wurde?
Ja, ganz genau. Also Ivan Kolpakov hat mir erzählt, es gab dann diese eine Nacht mit ganz, ganz viel Alkohol und dann eben ja diese Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes. Wir machen einfach unser eigenes Ding. Aber da mischt sich so ein bisschen Nüchternheit auch dazu, denn sie glauben, und das ist ja auch zu Recht, wie wir heute wissen, dass der russische Staat nur noch härter gegen die Presse vorgehen wird. Also treffen sie dann in dieser Nacht diese ziemlich extreme Entscheidung, wir gehen ins Exil nach Riga und da eröffnen sie dann eben Medusa. Und am Anfang, da klappt einfach gar nichts. Also die Leser bleiben aus, die Werbeeinnahmen sind dürftig, das Schreiben aus dem Exil ist anstrengend und auf das Leben in Riga, da sind sie auch nicht drauf vorbereitet.
So first months were extremely difficult.
Die ersten Monate waren hart. Nichts hat funktioniert. Wir dachten, die Skeptiker hatten recht. Es ist unmöglich, aus dem Exil zu arbeiten.
Das scheint ein ziemlich harter Reality-Check gewesen zu sein für die Redaktion. Ich lese das so, das russische Publikum wartet einfach nicht mit offenen Armen auf ein Exilmedium, das von Riga aus berichtet, oder? Aber wie reißen Sie das Ruder dann rum?
Indem sie sich an ja einen modernen westlichen Journalismus orientieren. Also sie kommunizieren dann ganz viel mit ihrer Community, sie schreiben solche Erklärtexte, sie nutzen ganz viel Online-Recherchetools, Open Data, sind in Telegram-Gruppen aktiv, sie programmieren eine App, die Netzsperren umgeht. Und das alles, das läuft ziemlich gut, bis der russische Staat schon wieder versucht, diese Redaktion mundtot zu machen.
Also trotz Exil und trotz Zensurumgehungstools, das klingt, als hätte man da jetzt härtere Methoden angewandt.
Genau, also das war 2019 und da wird einer der Medusa-Reporter, Ivan Golunov, der wird während einer kritischen Recherche über Korruption in Moskau festgenommen. Und die Polizisten, die veröffentlichen dann Fotos, die ein Drogenlabor in seinem Zuhause zeigen sollen und später stellen sich alle diese Fotos als falsch raus. Und dagegen schreibt aber Medusa an und das löst einen Aufschrei aus in den russischen Medien. Es gibt richtigen Protest gegen die Festnahme in den Titelseiten und aber auch auf der Straße. Und daraufhin kommen der Reporter frei und 5 Polizisten, die kommen ins Gefängnis.
Es war ein unglaublicher und wichtiger Sieg für Russlands Zivilgesellschaft. Für eine kurze Zeit hatten wir die Chance, etwas zu ändern. Und ich glaube, das war das Resultat kollektiver Aktionen.
Ja, da erinnere ich mich dran. Da wurde 2019 auch in deutschen Medien viel drüber berichtet. Und das ist ja auch ein wichtiger Moment, wo eine Redaktion aus dem Exil zeigt, dass unabhängiger Journalismus tatsächlich auch eine Macht sein kann, selbst wenn er unterdrückt wird. Aber heute wissen wir ja, das geht nicht lange gut.
Nee, es wird danach wirklich sehr, sehr schnell sehr, sehr unangenehm. 2 Jahre später gibt es dann nämlich den nächsten, also den dritten Versuch, Medusa auszuschalten. Die russische Regierung erklärt Medusa und auch viele andere unabhängige Medien zu ausländischen Agenten.
Ja, das hat sie in letzter Zeit häufiger gemacht, zum Beispiel mit der Deutschen Welle in Russland, oder? Und die Menschenrechtsorganisation Memorial, bevor sie verboten wurde.
Ja, genau. Das kann man sich vorstellen wie so eine Art Brandmal. Die Redaktionen oder Organisationen, die dürfen dann weiterhin publizieren, aber jeder Artikel muss dann diesen Zusatz enthalten. Das ist ein Inhalt eines ausländischen Agenten. Und für die betroffenen Medien, da hat das wirklich dramatische Konsequenzen. Also dann wollen Quellen nicht mehr mit einem reden, Leser haben Angst, die Inhalte zu konsumieren und vor allem die Werbeeinnahmen brechen komplett ein.
For a few days we really thought that this is the end. We're not going to be here. It's not going to be possible for us to keep.
Wir dachten, das wäre das Ende. Wir würden so nicht mehr arbeiten können. Zum einen, weil das Geld fehlt, und zum anderen, wir waren angesehene Journalisten und auf einmal waren wir Staatsfeinde.
Now we are marked as the enemy of the state.
Also selbst im Exil zeigen diese Maßnahmen Wirkung. Das ist jetzt alles ziemlich genau ein Jahr her. Wie hat es Medusa denn durch die Krise geschafft?
Durch ein Crowdfunding. Also sie haben dann ihre Leser aufgerufen zu spenden und die Werbeeinnahmen quasi zu ersetzen. Und da haben dann über 30.000 Menschen aus Russland mitgemacht, regelmäßig mitgemacht. Und das war dann genug, um die Zukunft von Medusa zu sichern, bis zum Kriegsbeginn.
And when the war started,
der Krieg begann und das hat uns unser Crowdfunding komplett zerstört.
Destroyed the crowdfunding campaign.
Denn dann passiert plötzlich ganz, ganz viel. Also Medusa wird dann komplett geblockt in Russland. Die verbliebenen ReporterInnen, die müssen aus dem Land fliehen, um nicht verhaftet zu werden. Und dann kommen die Sanktionen des Westens und die blockieren die Crowdfunding-Zahlungen der russischen Bevölkerung an Medusa.
Das ist ein ziemlich bitterer Kollateralschaden. Hat die Redaktion auch hier einen Ausweg gefunden oder bedeutet das das Ende von Medusa?
Es scheint zunächst einmal wirklich das Ende zu bedeuten, bis es auf einmal dann ein ziemlich unerwartetes Hilfsangebot gibt, und zwar aus Deutschland, aus der Redaktion der Krautreporter. Die schreiben Medusa nämlich mit einer Idee an, ein neues Crowdfunding, und zwar eines, das jetzt den Rest der Welt um Hilfe bittet.
Was genau machen denn die Krautreporter für Medusa?
Ja, darüber gibt es einen ganz tollen Text der Krautreporter selbst. Verlinken wir natürlich auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Aber die Krautreporter, die entscheiden sich eben zu helfen, und zwar mit einem internationalen Crowdfunding. Und so hat das Ivan Kolpakov erlebt, Medusas Chefredakteur.
And they just showed up right in time.
Sie kamen wirklich im letzten Moment. Wir dachten über unsere Zukunft nach und Krautreporter tauchten auf und sagten, Leute, wir wollen helfen. Wir wissen, was zu tun ist in diesem schrecklichen Moment. Denn ganz gewöhnliche Leute wollen jetzt helfen.
In this horrible moment, because everybody, actually all the normal people want to participate somehow.
Also die Krautreporter helfen, diese Kampagne aufzusetzen und Medusa Hilfe aus der ganzen Welt zukommen zu lassen. Und für Ivan Kolpakov ist das jetzt wirklich ein sehr emotionaler, ein bittersüßer Moment eigentlich. Denn er hat mir erzählt, dass die Redaktion Medusa gegründet hat, weil sie eine ganz bestimmte Idee von der Welt hat, nämlich von einem Russland, das mit dem Rest der Welt verbunden ist.
So we thought about ourselves as a media that stands between these two worlds and connects it.
Wir haben uns als ein Medium gesehen, das zwischen diesen beiden Welten steht und sie verbindet, weil wir tatsächlich verbunden sind. Und das, was jetzt passiert in der Ukraine, Russlands Politik, das ist dramatisch für uns, eine Katastrophe. Das, was wir über Jahre versucht haben aufzubauen als Medium, das wird jetzt zerstört.
It destroys something we tried to establish for so many years as a media.
Ja, also auf der einen Seite, da bestätigt sich diese These der Verbundenheit mit der Welt, auch durch dieses internationale Crowdfunding. Und auf der anderen Seite steht ein Krieg, der die Verbindung Russlands zum Rest der Welt kappt. Aber jetzt, neben dieser sehr emotionalen Perspektive, ist das internationale Crowdfunding denn erfolgreich? Hat das Crowdfunding Medusa retten können?
Also im ersten Moment ja. Also die Redaktion hat mir erzählt, dass sie etwa 3000 regelmäßige UnterstützerInnen gewonnen haben und dass die einmaligen Spenden an die Redaktion, die dazugekommen sind, ihnen etwa so 2 Monate Zeit erkauft haben, bevor wieder das Geld ausgeht. Und das klingt erstmal gut, besser als nichts natürlich, aber das ist eigentlich auch wieder eine ganz, ganz gefährliche Situation, in der sie sind. Das hat mir der Medienwissenschaftler Dr. Stefan Weichert erzählt, Gründer des Thinktanks Voker und Co-Direktor des Instituts für digitale Resilienz.
Ob es langfristig etwas bringt, halte ich für fraglich. Die Schwierigkeit ist, dass das manchmal punktuelle Aktionen sind, die dann irgendwann abrupt auch wieder enden.
Ja, klar. Denn ein Abo abschließen für ein russischsprachiges Medium, das sich eigentlich an ein ganz anderes Publikum wendet, das ist schon eher speziell. Was ich mich bei der ganzen Sache jetzt frage, ist, wir haben uns ja jetzt auf diese ganz besondere und, ja, ich gebe es zu, auch irgendwie inspirierende Geschichte von Medusa konzentriert, die irgendwie wie eine Heldengeschichte klingt. Aber das sind ziemlich hohe Erwartungen. Kann die Redaktion das denn einlösen?
Also Tamina Kutscher, die Expertin für russische Medien und Chefredakteurin von Decoder, die hat mich genau davor tatsächlich gewarnt.
Nee, das sind sie bestimmt nicht. Sie sind nicht die allergrößten Helden. Und gleichzeitig ist es so, dass man, also ich würde sagen, dass sie trotzdem wirklich ein sehr wichtiges Medium sind und auf jeden Fall eben für einen Journalismus stehen, ja, der den Russland auch braucht und den überhaupt alle brauchen, die sich über Russland informieren wollen und deswegen auch meines Erachtens jede Unterstützung verdient haben.
Ich höre da auch ganz schön viel Ambivalenz raus bei Tamina Kutscher. Was denkst du, warum?
Es gab um Medusa auch einige Skandale, das darf man wirklich nicht unterschlagen. Also der größte und wichtigste. 2018 hat Ivan Kolpakov, der Chefredakteur, von dem wir die ganze Zeit gehört haben, die Ehefrau eines Mitarbeiters sexuell belästigt. Der hat die Redaktion deswegen freiwillig verlassen, wurde dann aber ein Jahr später wieder zurück eingestellt als Chefredakteur. Es gab da auch eine Entschuldigung, es gab eine öffentliche Aufarbeitung, aber daran ist also gar nichts heldenhaft. Im Gegenteil. Also der Umgang von Medusa mit diesem Fall, der hat auch große Schwächen offenbart. Und trotzdem ruft Tamina Kutscher zur Unterstützung auf. Also ich würde sagen, es ist kompliziert. Und ich glaube, wir müssen uns da auch ein bisschen von diesem Heldennarrativ verabschieden. Es gibt hier einfach keine perfekten Helden.
Nee, und es geht auch eigentlich gar nicht darum, Helden zu unterstützen, sondern diversen Journalismus zu unterstützen. Und deswegen denke ich auch, es ist irgendwie kontraproduktiv, nur auf Medusa zu schauen, weil das ist ja nicht das einzige Medium.
Ja, absolut richtig. Es gibt auch ganz viele andere unabhängige Medien, auf die wir schauen könnten, schauen müssten. Ja, Tamina Kutscher hat mir gesagt, dass es aber ganz logisch ist, dass wir so viel über Medusa sprechen, weil es eben dieses sehr westlich geprägte Medium ist. Es ist ganz ganz, ganz leicht, uns selbst zu sehen in dieser ja sehr kosmopolitischen, internetaffinen Redaktion. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere unabhängige Medien, weniger bekannte Medien, die jetzt genauso viel Unterstützung brauchen. Und Stefan Weichert vom Institut für digitale Resilienz, der sieht da auch andere Akteure in der Pflicht als nur etwa die Krautreporter.
Also für mich ist eigentlich die Frage, müssen da nicht NGOs eingreifen? Also muss es da nicht irgendwie ganz andere Mittel von ganz anderer Stelle geben? Warum überlässt man das jetzt so ehrenhaft, das auch ist, so kleineren Initiativen? Muss man nicht statt jetzt Geld in Waffen zu stecken, Geld in Journalismus stecken, muss das Geld eben nicht vom Auswärtigen Amt kommen, von der Bundesregierung, hier Presseförderung an der Stelle, wo es der Demokratie dient.
Ich finde das eine sehr steile These. Also quasi die Bundesregierung könnte ja Medusa und andere unabhängige russische Medien direkt finanzieren, wie so eine Waffe der Demokratie. Das finde ich irgendwie schwierig, zumindest über diesen staatlichen Weg.
Ja, geht mir genauso. Dann könnte man ja wirklich ganz zynisch sagen, dann machen wir Medusa und andere ja wirklich zu ausländischen Agenten in Russland. Und ich bezweifle auch stark, dass sich Medusa und andere Redaktionen so sehr dann auch an andere Staaten binden wollen würden. Es ist übrigens auch nicht die einzige Idee, die es gibt. Reporter ohne Grenzen, die organisieren gerade eine eigene Initiative, den JX-Fonds, der mit Geld und Beratung mittelfristig helfen soll. Aber auch hier ist es noch ein bisschen unklar, wie schnell und wie gut das klappen wird natürlich. Und die Zeit drängt aber, weil dieser Krieg könnte wirklich das Ende der unabhängigen Presse in Russland, in Belarus und ja je nach Kriegsverlauf auch in der Ukraine bedeuten, sagt auch Tamina Kutscher.
Was jetzt die russische Medienszene angeht und diesen Informationsraum, muss man sagen, das ist eine totale Neuaufstellung.
Und Ivan Kolpakov, der formuliert das noch drastischer.
Die klassische Berichterstattung aus Russland ist vorbei. Das ist das Ende. Es ist nicht mehr möglich, aus diesem Land zu berichten.
Und das sagt jemand, der es bisher trotzdem immer wieder geschafft hat, weiterzumachen. Und jetzt aktuell, da sieht es ja wirklich nicht gut aus. Ich fasse mal zusammen. Medusa ist in Russland blockiert. Man kann also nur mit VPNs auf die Seite, also mit technischen Mitteln, die verschlüsseln, wo ich mich gerade aufhalte. Sie bekommen kein Geld mehr aus Russland und ihre Reporter sind aus Russland geflohen. Da stelle ich mir die Frage, kann man da überhaupt noch irgendwie weitermachen?
Ja, ich frage mich das auch. Also sie wollen auf jeden Fall weitermachen. Sie wollen weiter für ihre russischsprachigen Leser da sein und sie darüber informieren, was wirklich passiert in der Ukraine, in Russland, in der Welt. Ja, und das eben durch die Mittel des Internets, mithilfe internationaler Netzwerke, also sozusagen mit den Grundprinzipien von Medusa. Und das stimmt natürlich optimistisch, aber ich glaube, dieser Optimismus, der hat auch ganz, ganz klare Grenzen. Und was mich so beeindruckt hat, ist, dass allen Beteiligten eigentlich diese Grenzen bewusst sind und sie aber trotzdem nicht aufgeben wollen, weil das internationale Crowdfunding, das läuft weiter.
Ja, und an dem könnte man jetzt mitmachen oder einfach die Daumen drücken für Medusa und andere unabhängige russischsprachige Medien, die den Krieg in der Ukraine einen Krieg nennen und russische LeserInnen weiterhin mit Informationen versorgen.